Ich habe jetzt noch 5 Wortmeldungen. Das ist genau eine Runde und ich schlage auch vor, dass wir dann auch mit Rücksicht auf die Sachverständigen danach auch schließen, wenn jetzt nicht unbedingt noch weiterer Fragebedarf angemeldet wird. Das ist nicht der Fall, dann können wir so verfahren. Dann rufe ich auf den Kollegen Fuchs für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, ich habe eine Nachfrage an Professor Kluth und auch an Professor Rentsch, denn ich habe da eine gewisse Divergenz zwischen Ihren beiden Antworten empfunden. In meinem ersten Leben war ich Unternehmer und habe sehr häufig auf Messen ausgestellt und als Aussteller nicht nur an einem Standort in Deutschland, sondern an verschiedenen Standorten in Deutschland. Wenn ich jetzt in Zukunft für jeden Standort neue Regeln oder regionale, föderale Regeln erwarten darf, dann wird das die Bürokratie meiner Meinung nach nicht sehr vereinfachen. Ich würde gerne Ihre Beurteilung dazu hören. Und Deutschland ist nun mal ein Standort, der Messestandort eigentlich in der Welt ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das für einen Deutschen schon schwierig ist, den Regeln zu folgen, wie bewerten Sie das denn für ausländische Aussteller? Und wir sind ja, wenn Sie die Hannover Messe annehmen, darauf angewiesen, dass die Ausländer dahin kommen, dass mehr als die Hälfte der Aussteller auf der Hannover Messe, auf der CeBIT, sind ausländische Unternehmen und denen ist ein Regionalismus auf diese Art in meinen Augen schwer darstellbar. Ich wüsste gerne Ihre Einschätzung dazu. Zweiter Punkt, Gaststättenrecht. Mittlerweile gibt es ja jede Menge Systemgastronomie oder Hotelketten etc. in Deutschland. Wenn die in jedem Bundesland unterschiedliche Rechtsetzungen haben, halten Sie das für machbar, richtig, besser vielleicht anders oder bundesweit zu regeln? Denn ich glaube, dass das der Hotel und dem Hotel- und Gaststättenleuten erhebliche Probleme macht, wenn sie sich für jedes Land eine neue Struktur ausdenken müssen. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege Fuchs. Jetzt fragt der Kollege Runde für die SPD-Fraktion.
Ja, zunächst an Herrn Professor Seher und Herrn Engels zur Frage Steuerverwaltung. Haben wir ja sehr lange darüber diskutiert und dort dann eine unterhalb der Ebene des Grundgesetzes versucht, Lösungen zu finden, weil anderes nicht möglich war. Und da interessiert mich doch, wie schwerwiegend der Einwand ist, das hätte auf der grundgesetzlichen Ebene geregelt werden müssen. Die Länderseite hat vehement vertreten in der Föderalismuskommission, dass eine Regelung unterhalb des Grundgesetzes möglich und auch wirksam wäre. Ist das gefährdet oder ist das nicht gefährdet? Das ist ja die spannende Frage zu dem Bereich. Zweiter Punkt noch zur Frage Zukunft Finanzverfassung. Wir haben ja, Finanzverfassung steht ja immer vor bestimmten Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Eine der größten Herausforderungen oder die größte ist ja gewesen die Frage der deutschen Vereinigung Kostenaufbau Ost. Das ist mit dem Länderfinanzausgleich im Rahmen der geltenden Finanzverfassung dann gelöst worden. War eine riesige Herausforderung. Jetzt die Frage, hierdurch hat es Sicherheit gegeben bis 2019. Und wenn man die differenziert hat und die Größe der Aufgabe ansieht, ist es so, dass die Steuerkraft und Finanzkraft variiert zwischen 34% in einigen neuen Ländern und 131% in alten Ländern. Wo sehen Sie bei der Herangehensweise an eine zweite Stufe der Finanzverfassungsreform Grenzen, die dann dazu führen würden, dass der Länderfinanzausgleich, wie er von 2005 bis 2019 gültig ist, gesprengt würde? Welche Möglichkeiten sehen Sie, ohne den Länderfinanzausgleich zu berühren, Steuerautonomiepläne durchzusetzen? Diese Frage an Herrn Koriot und Herrn Mayer.
Vielen Dank, Herr Kollege Runde. Jetzt fragt der Kollege Dr. Seifert für die Fraktion Die Linke.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich insbesondere auf Auswirkungen der Reform in Bezug auf das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Ich bin nicht so ganz sicher, wer von den Herren jetzt die richtigen Frager sind. Ich frage deshalb Herrn Vesper, Herrn Mayer und vielleicht Herrn Kluth. Und zwar folgende Situation. Das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz regelt ja in erster Linie die Barrierefreiheit im öffentlichen Bereich. Und in puncto öffentlicher Personenverkehr und Straßenbau geht ja die Bundesregierung davon aus, dass Landesgleichstellungsgesetze gewährleisten würden, dass das auch umgesetzt wird, wenn es jetzt in die Länderhoheit geht. Aber die Landesgleichstellungsgesetze haben eben keine eindeutigen Verpflichtungen, wie zum Beispiel das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, das Vertreter behinderter Menschen und deren Organisationen bei Vorhabenplanung und so weiter gehört werden müssen. Die Frage ist also, wie kann sichergestellt werden, dass die Bestimmungen des BBG, also ich rede von vom Artikel 1 Absatz 4 und Paragraph 4 und 8, wie kann sichergestellt werden, dass diese Grundsätze zur Barrierefreiheit nicht ausgehöhlt werden, zum Beispiel durch den de facto Wegfall des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Gleiches gilt für das Gaststättengesetz, wo ja geregelt ist, dass bei Neubauten oder wesentlichen Umbauten, in Berlin sogar schon bei Betreiberwechseln, Barrierefreiheit hergestellt werden muss. Und da geht es ja also jetzt um Artikel 41 des BGG. Und noch eine dritte Frage in Bezug auf den Artikel 28 des BGG, wo das Hochschulrahmengesetz dadurch dahingehend ergänzt wurde, dass behinderten Studierenden die Möglichkeit gegeben werden muss, Prüfungsordnungen in Richtung auf Chancengleichheit so auszugestalten, dass sie zum Beispiel bei erheblicher Sprachbehinderung, bei anderen Beeinträchtigungen längere Prüfungszeiten und so weiter haben können. Wie kann sichergestellt werden, dass das, da es in den Landesgleichstellungsgesetzen nicht geregelt ist, nicht dazu führt, dass mit der Einführung der Föderalismusreform schlagartig wieder zu Verschlechterungen für behinderte Menschen in diesen Bereichen Verkehr, öffentliche Restaurants und Hochschulabschlüsse und überhaupt Hochschulzugang kommt?
Vielen Dank. Jetzt Herr Kollege Spiller für die SPD-Fraktion.
Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Wieland und Herrn Dr. Vesper. Herr Professor Wieland, Sie haben sich ja ausgesprochen für die gegenwärtige Situation, durchaus auch für die Möglichkeit von Bundeshilfen an die Länder, haben aber sowohl in Ihrer schriftlichen Stellungnahme als auch vorhin mündlich sich dafür die Position vertreten, zitiere mal aus Ihrer schriftlichen Stellungnahme: längerfristig sollte eine grundlegende Reform der Finanzverfassung die Länder in die Lage versetzen, auf Bundesmittel verzichten zu können. Wenn ich das richtig vorhin verstanden habe, sehen Sie das auch nach 2019. Und das knüpft an die Frage von an Kollegen Runde. Halten Sie es denn für wahrscheinlich, dass die Finanzkraft der Länder dann so gleichmäßig sein wird, dass das für alle Länder zutrifft? Und Herrn Dr. Vesper würde ich bitten, aus ökonomischer Sicht die Antwort des Juristen Wieland zu kommentieren.
Vielen Dank. Abschließend jetzt als Fragesteller der Kollege Wieland für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Also meine Frage ist anspruchsloser als die des Kollegen Spiller. Sie ist eine rein juristische und die beiden Adressaten, Professor Homburg und Professor Kirchhoff,
sind Herr Kollege Wieland, darf ich?
Ja, die sind nicht mehr da. Deswegen möchte ich, aber die Verwirrung ist geblieben, die Sie bei mir ausgelöst haben. Deswegen möchte ich juristischen Fachverstand sozusagen heranziehen, der hier ja doch vertreten ist, und die Frage an die Professoren Koriot und Mayer richten. Nochmal zu dem leidigen Artikel 104 Absatz 4 der Regelung, wonach der Bundesrat zustimmungsberechtigt ist, wenn auch nur irgendeine Leistung an Dritte gezahlt wird. Ist es denn nicht mehr so? Mein juristisches Studium liegt ein paar Tage zurück. Deswegen muss ich fragen, dass dann, wenn ein Gesetzestext eindeutig ist, es keiner Auslegung bedarf, eben weil er eindeutig ist. Ist, ja, weil hier immer gesagt wird, der Wille des Gesetzgebers ist doch ein ganz anderer und Professor Kirchhoff sagte, das ist das Häkchen zu Ihren Gunsten und Professor Homburg kapitulierte vor dem Hinweis, da haben wir 60 Stunden drüber geredet. Deswegen frage ich, kommen wir überhaupt zum Willen des Gesetzgebers bei einem eindeutigen Wortlaut oder ist er nicht eindeutig? Und wenn wir zum Willen des Gesetzgebers kommen, welchen Willen hat denn ein Gesetzgeber, dem über Tage aus berufenem Munde mündlich und schriftlich mitgeteilt wird, dass er hier etwas beschließt, was er eigentlich gar nicht will oder so nicht will, und wenn er es dann dennoch beschließt, möglicherweise weil er sich im Nötigungszustand glaubt oder warum auch immer, aber er beschließt es sehenden Auges, was käme dann auslegungsmäßig eigentlich dabei raus?
Vielen Dank. Damit treten wir ein in die Antwortrunde und es beginnt Herr Professor Dr. Engels auf die Frage des Kollegen Runde.
Herr Runde, Sie haben die Frage gestellt nach den Paragraphen 20 und, wenn ich es richtig sehe, 21a des Finanzverwaltungsgesetzes. Der 20 betrifft Weisungsmöglichkeiten des BMF zur Implementierung von IT-Software und IT-Programmen. Die Notwendigkeit, glaube ich, hat Herr sehr, sehr schön in seinem, wenn ich das so wertend sagen darf, in seinem schriftlichen Plädoyer dargelegt. Die Notwendigkeit hat sich aber auch bei unseren Prüfungen sehr deutlich herausgestellt. Um es an dieser Stelle klar zu sagen, die jetzige Regelung ist gegenüber dem jetzigen Zustand ein Fortschritt. Warum ist die Regelung ein Fortschritt? Der Bund kommt erstens viel klarer in die Verantwortung als bislang. Ich hatte heute Morgen gesagt, wo viele verantwortlich sind, fühlt sich meistens dann keiner mehr verantwortlich. Ich glaube, das ist jetzt relativ klar, dass der Bund dort in einer besonderen Verpflichtung ist. Zweitens ist diese Regelung ein Fortschritt, weil wir nicht mehr das Einstimmigkeitsprinzip benötigen, wie wir das bisher aufgrund der sogenannten Staatssekretärsvereinbarung von 1971 haben, sondern es reicht aus, dass eine Mehrzahl der Länder nicht widerspricht. Dasselbe gilt mutatis mutandis für den Paragraphen 21a. Der will sicherstellen, die vollständige Erhebung der Steuern, die Steuergleichmäßigkeit, Steuergerechtigkeit. Dieses Ziel zu erreichen ist, glaube ich, mit dem 21a jetzt etwas leichter als nach dem geltenden Recht. Insofern ein klarer Fortschritt, will ich auch klar sagen, weil wir auch da nicht mehr das Einstimmigkeitsprinzip brauchen, sondern nur noch das Prinzip haben, wenn eine Mehrheit nicht widerspricht, gilt die Weisung des Bundes. Soweit, so klar. Und ich möchte auch nicht daran rummäkeln. Jetzt kommt allerdings das Bedenken, was passieren kann, Herr Runde. Es kann Folgendes passieren. Eine Mehrheit der Länder widerspricht nicht. Zwei oder drei Länder sagen aber, mit diesem IT-Programm bin ich keinesfalls einverstanden. Und was ich jetzt erzähle, ist nicht sozusagen vom grünen Himmel herunter, sondern das ist die Praxis. Ein IT-Referent im Lande X findet das Programm nicht so besonders gut und schon geht die ganze Maschinerie in Gang, dass möglicherweise ein oder zwei Länder nicht einverstanden sind. Diese Länder sagen, was schert es mich, dass andere Länder sozusagen nicht widersprochen haben. Sie haben kein Mandat, für mich zu reden. Der Bundesrat ist nicht eingeschaltet gewesen. Das Weisungsrecht des Bundesministers der Finanzen hängt jetzt in der Luft. Denn erstens ist überhaupt nicht geregelt, was jetzt zu passieren hat. Im Grunde genommen haben wir Stillstand der Rechtspflege dann, jedenfalls gegenüber diesen Ländern. Und zum Zweiten kann es sein, dass Sie jetzt hineinkommen in einen fast unlösbaren verfassungsrechtlichen Streit. Das war der, den ich eben geschildert habe. Nämlich, dass diese Länder sagen, ja, lieber Bundesminister der Finanzen, eine allgemeine Verwaltungsvorschrift könntest du nur erlassen mit Zustimmung des Bundesrates. Eine allgemeine Weisung willst du jetzt alleine nach dieser Verfassung durchsetzen können? Das kann nicht sein. Schon Theodor Mounts hat 68 gesagt, Verwaltungsvorschrift, allgemeine Anweisung kann ich nicht voneinander unterscheiden. Was für das eine gilt, muss auch für das andere gelten. Und schon haben wir den schönsten Rechtsstreit. Und jetzt füge ich an, ich weiß, wovon ich rede. Denn auch der Bundesrechnungshof ist leitgeprüft in solchen Fragen. Und letztendlich landet man dann in unserem Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht und muss doch den langwierigen Prozessen auf Kosten des Steuerzahlers, der ja auf beiden Seiten zahlt, auf Kosten des Steuerzahlers eine Auslegung finden, die eigentlich, ich sag mal, jetzt schon geregelt werden könnte. Deswegen war mein Plädoyer, wenn man es macht und wenn man sich dazu verstehen könnte, es grundgesetzlich zu regeln. Das soll aber nicht heißen, dass wenn man es jetzt nicht tut, wir Weltuntergang hätten, sondern ich denke mir, es ist ja eine Regelung, die im Wege des Kompromisses gefunden ist. Und ich habe jetzt auch keine Lust, sozusagen den Kompromiss noch mal aufzuschüren, nur für den Fall, dass etwas passieren könnte. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange geredet und Ihre Frage damit beantwortet.
Vielen Dank, Herr Professor Engels. Jetzt antwortet Herr Professor Kluth auf die Fragen der Kollegen Fuchs und Dr. Seifert.
Ja, zuerst zu Herrn Seifert. Die Frage, inwiefern sind die Belange der Behinderten im Falle einer Landesgesetzgebung abgesichert? Da scheint mir die Antwort darin zu liegen, dass die Landesverfassungen eine entsprechende Staatszielbestimmung enthalten, sodass also auch im Falle der Landesgesetzgebung die Belange der Behinderten maßgeblich berücksichtigt werden müssen. Das wird dann zwar vielleicht nicht eins zu eins das sein, was der Bundesgesetzgeber sich zur Wahrung dieser Belange im Einzelfall ausgedacht hat, aber von daher gibt es insofern eine Verpflichtung des Landesgesetzgebers, auch entsprechend das zu berücksichtigen, sodass also, wenn jetzt Materien von der Bundes- in die Landesgesetzgebungszuständigkeit überführt werden, das nicht einfach wegfällt. Und hier müssen wir natürlich auch den gesellschaftlichen politischen Standard in diesem Bereich sehen, der sicherlich auch dazu führen wird. Die Frage Bürokratiekosten, wenn wir eine Vielfalt von Rechtsetzungen haben. Herr Rentsch hat ja eben darauf verwiesen, dass nach seinem Erkenntnisstand, den ich jetzt nicht nachprüfen kann aus dem Kopf, in anderen föderalen Systemen diese Rechtsgesetzgebungsmaterien also auf den unteren Ebenen bedient werden. Ich denke, das ist jetzt das ist eine Frage, die also die Klugheit, nicht so sehr Prinzipien anspricht. Und die Frage ist, was erwarten wir uns an Verbesserungen, wenn wir das jetzt föderalisieren? Ich komme jetzt nochmal darauf zurück, vor dem Hintergrund der Dienstleistungsrichtlinie. Man sollte diese europarechtlichen Vorgaben, also die Deregulierungsvorgaben des EU-Rechts hier nicht unterschätzen. Wenn wir das nämlich ernsthaft angeben, dann aus meiner Kenntnis des öffentlichen Wirtschaftsrechts und gerade dieser Materie sind die Spielräume der Landesgesetzgeber dann teilweise marginal. Und dann muss man sich fragen, eben auch kleine Unterschiede verursachen ja dann für diejenigen, die auf diese Ausstellungen gehen, die Gaststätten eröffnen, wenn sie überregional tätig werden, für den örtlich Tätigen macht das ja wenig Sinn. Da können sich gewisse Barrieren daraus eben ableiten lassen. Und deswegen kann man das, ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen schwer zu beurteilen, müsste mal Modelle haben, was will man denn da eben absenken, was will man denn da an tollen Regelungen machen? Die sind mir eigentlich nicht so bekannt, sodass ich gerade in diesem Bereich eben bis auf ein paar Kleinigkeiten gar nicht das große Potenzial sehe, durch die Verlagerung der Gesetzgebungskompetenz hier große Fortschritte zu erzielen, vor dem Hintergrund des Themas, was hier auch ist. Wir müssen uns ja auch mal die Vorschriften, das sind ja nur ganz wenige Vorschriften der Gewerbeordnung, die sind alt und bewährt in diesem Fall und müssen vielleicht an einigen Punkten modernisiert werden. Deswegen würde ich sagen, da ist die Frage, ob sich da der ganze Aufwand dann lohnt. Also von daher bleibe ich bei meinem Plädoyer. Ladenschluss, das kann ich gut nachvollziehen. Da gibt es viele Anlass, das zu machen. Bei den anderen beiden Gesetzen sehe ich schlicht den sittlichen Nährwert einer Kompetenzverlagerung nicht.
Vielen Dank, Herr Professor Kluth. Jetzt Herr Professor Koriot auf die Fragen der Kollegen Runde und Wieland.
Der Solidarpakt II, Herr Runde, ist keine Verfassungsnorm, sondern der Solidarpakt II besteht aus einigen Gesetzen, einfachen Gesetzen des Bundes, vor allen Dingen natürlich das Finanzausgleichsgesetz zwischen Bund und Ländern und dann noch einige weitere Gesetze, die besondere Finanzhilfen für die neuen Länder vorsehen. Diese Gesetze sind ausdrücklich befristet bis 2019. Natürlich könnte der einfache Gesetzgeber überlegen, ob er diese Befristung nachträglich aufhebt. Erst recht könnte der verfassungsändernde Gesetzgeber erwägen, Kraft Verfassungsrechts in den Solidarpakt II einzugreifen. Das halte ich allerdings rechtlich für ausgesprochen problematisch, weil durch den Solidarpakt II ein Vertrauenstatbestand geschaffen wurde, den man nicht einfach übergehen kann. Und selbst wenn man für den verfassungsändernden Gesetzgeber keine großen Hürden sieht, so denke ich doch, dass das ein erhebliches Hindernis sein sollte für eine Änderung der Finanzordnung. Dass bis 2019 eine Befristung eingetreten ist, ist in der Sache ja auch sinnvoll. Die Steuerkraft der neuen Länder ist nach wie vor so, dass sie erheblich unter dem Durchschnitt, unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Mit den verschiedenen Hilfen durch den Solidarpakt II erreichen die neuen Bundesländer dann eine Finanzkraft, nicht Steuerkraft, aber Finanzkraft, die über dem Bundesdurchschnitt liegt. Und dafür, meine ich, gibt es gute Gründe. Und daran sollte man zunächst mal, jedenfalls in dem Zeitraum, den der Gesetzgeber 2001 festgelegt hat, beim Erlass des Maßstäbegesetzes vor allen Dingen und beim Erlass des neuen Finanzausgleichsgesetzes, nicht rütteln. Deswegen meine ich, dass alle Überlegungen bei einer Finanzreform 2 dieses Problem in irgendeiner Weise berücksichtigen müssen und darauf achten müssen, dass die Zusagen des Solidarpaktes 2 auch eingehalten werden. Das macht die Sache nicht einfacher, aber ich halte es für absolut notwendig. Herr Wieland, zu dem Artikel 104a Absatz 4. Ja, Sie haben schon recht, wenn Sie an den Wortlaut erinnern. Der Wortlaut ist in der Tat eindeutig. Und wenn der Wortlaut vor allen Dingen einer Verfassungsnorm eindeutig ist, dann mögen die Begründungen etwas anderes sagen. Was zählt, ist der Verfassungstext. Es versteht sich für mich von selbst, dass der Verfassungstext immerhin Teil der Rechtsquelle, die innerstaatlich den höchsten Rang hat, erheblich mehr zählt als Erwägungen etwa in der Begründung zu einer bestimmten Rechts- oder Verfassungsänderung. Und die Punkte, die angesprochen worden sind, auch von Herrn Kirchhoff eben, die Sie gerade noch mal genannt haben, finden sich eben in den Begründungen, aber nicht im Verfassungstext. Und ich habe durchaus Zweifel, ob im Wege sinnvoller Verfassungsinterpretation, so wie es Herr Kirchhoff vorgeschlagen hat, die im Verfassungstext fehlenden Worte eingefügt werden könnten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Koriot. Jetzt Herr Professor Dr. Mayer auf die Fragen der Kollegen Dr. Seifert, Runde und Wieland.
Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, auf welcher Kompetenzgrundlage das Bundesbehindertengesetz gemacht worden ist. Also die erste Antwort wäre, die alten Gesetze, die alten Bundesgesetze bleiben ja nach 125, was heißt A oder was, bleiben bestehen zunächst mal, sodass zunächst sich sowieso nichts ändert. Und erst die Länder müssen das ablösen und wenn der Bund, das können sie. Und wenn sie es ablösen und wenn sie eine eigene Kompetenz in dieser Behindertenfrage haben, könnten sie das ändern. Wenn sie das aber nicht haben, sondern das Bundesgesetz sowieso gilt, ändert sich überhaupt nichts. Zu Herrn Runde, da hat ja Herr Koriot eine Menge gesagt. Es ist natürlich so, wenn Sie vor 2019 eine wirkliche Finanzverfassungsreform hinkriegen sollten, wird die wahrscheinlich so fundamental sein, dass die Basis des alten Finanzausgleichsgesetzes bis 2019 praktisch entfallen ist. Und dann wird vermutlich entweder in der Verfassung oder in Begleitgesetzen die Probleme, die sich vielleicht für den Endrest der Zeit ergeben, geregelt werden. Also die Tatsache, dass das Finanzausgleichsgesetz bis 2019 den Finanzausgleich geregelt hat, hindert eine Finanzverfassungsreform nicht. Und das Dritte, was Herr Wieland gesagt hat, Herr Koriot hat das ganz klar gesagt, ich meine, das Problem ist doch, es ist alles debattiert worden hier. Und ich würde sagen, selbst wenn sämtliche Ministerpräsidenten feierlich erklärten, dass sie meinten, nur bei erheblichen Kosten, und wenn alle Bundestagsabgeordneten dem heftig zustimmten, laufen Sie immer noch, dass das Verfassungsgericht Folgendes sagt, das kann doch wohl nicht sein. Die Kerle wissen ganz genau, was sie wollen und schreiben es nicht rein. Also wir halten uns ans Gesetz. Das habt ihr beschlossen, nicht, was ihr sonst noch geredet habt.
Vielen Dank, Herr Professor May. Jetzt Herr Professor Rentsch auf die Frage des Kollegen Fuchs.
Ja, danke schön. Also ich befürchte, die Frage drückt eine unterschiedliche Einschätzung aus, was die Landesparlamente, wenn sie hier das Recht bekämen, in diesen gewerberechtlichen Fragen eigene Regelungen zu machen, was die Auswirkungen sind. Gehen die Länder nun hin und machen völlig neue Gesetze? Oder lassen die Länder das erstmal so und passen ein Gesetz irgendwo ein bisschen an? Herr Kluth hat also zu Recht auf die europarechtlichen Vorgaben hingewiesen. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendein Land hingehen wird und die Gesetze betreffend Messung, betreffend Hotel- und Gaststätten und so weiter grundlegend ändern wird. Ja. Es wird kein Land so unklug sein, Gesetze zu produzieren, die für diese Wirtschaftszweige von großem Nachteil sind. Aber ich sehe die Chance, dass ein einzelnes Land möglicherweise in den Gesetzen hier und da vielleicht eine Modernisierung reinbringen kann, was die anderen dann möglicherweise abkupfern hinterher, weil sie sehen, das funktioniert etwas besser, ja, was im Moment auf Bundesebene sehr viel schwieriger ist. Ich meine, wir kennen alle die Probleme der Bundesgesetzgebung mit Zustimmung vom Bundesrat, und wenn es da Dissens gibt, dann wird das sehr schwierig. Eine Modernisierung, eine schrittweise Modernisierung von solchen Gesetzen im Rahmen der engen Spielräume, die Herr Kluth beschrieben hat, kann man meiner Ansicht nach auch durchaus auf Landesebene machen. Und lassen Sie mich noch auf einen Punkt verweisen, ein Beispiel aus einem anderen Gebiet. In den meisten Bundesstaaten, zumindest in Kanada und USA, ist die Straßenverkehrsordnung eine Angelegenheit der Gliedstaaten. Es gibt keine Bundesstraßenverkehrsordnung dort. Sie können trotzdem in Kanada und in den USA ohne Probleme und ohne die Straßenverkehrsordnung in Einzelheiten kennen, dort mit dem Auto fahren. Das Einzige, was Ihnen passiert und was mir in Kanada passiert ist, ich habe an einer roten Ampel gestanden und es wurde hinter mir gehupt. Nachdem ich das zweimal mir das passiert war, wusste ich, in der Provinz darf ich auch bei der roten Ampel rechts abbiegen. Aber das war der ganze Unterschied. Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Sehr auf die Frage des Kollegen Runde.
Ja, also ich kann mich schon insoweit kurz fassen, als dass Herr Engel in, glaube ich, nicht zu überbietender Präzision und Klarheit das Problem geschildert hat und auch, ich würde sagen, für jeder Mann verständlich. Es gibt da nur noch insoweit vielleicht eine Ergänzung, als dass der bloße Federstrich des Artikel 108 Absatz 7 Grundgesetz meines Erachtens nicht ausreichen würde, um das Problem sachangemessen zu lösen. Weil der Artikel 108 Absatz 7 ja weitergehend ist, ergibt die Möglichkeit, allgemeine Verwaltungsvorschriften eben auch außerhalb des Bereichs der Bundesauftragsverwaltung, auch bei den landeseigenen Steuern, zum Beispiel die Grundsteuerrichtlinien, das sind allgemeine Verwaltungsanweisungen im Sinne des Artikel 108 Absatz 7. Dieser Artikel 108 Absatz 7 ist bewusst so weit gefasst, damit auch in diesem Bereich der Bund praktisch eine gewisse Steuerungsfunktion zumindest auf normativer Ebene ausüben kann. Es ist die Frage, ob man das will. Wir haben ja eben darüber gehört, in welchem Umfang könnte man zum Beispiel Grundsteuern nicht ganz in die landeseigene Gesetzgebung überführen und Ähnliches. Aber das wären Dinge, die wären dabei zu bedenken. Und der Streit, der also in der Kommentarliteratur ausgetragen wird, ist der, die Abgrenzung eben zwischen allgemeiner Verwaltungsvorschrift und allgemeiner Weisung und Einzelweisung. Gibt es neben der Einzelweisung und neben der allgemeinen Verwaltungsvorschrift noch eine allgemeine Weisung, praktisch als so ein Mittelding? Ja? Und der Artikel 85, den ich mir gerade noch mal hier aufgeschlagen habe, der sieht für die allgemeinen Regelungen über die Bundesauftragsverwaltung so etwas durchaus vor, indem er im Absatz 3 immerhin von Weisungen spricht, aber nur der Artikel 85, nicht der Artikel 108. Das heißt also, wenn Sie sicher gehen wollen, ja, ich meine, darüber könnte man nachdenken, ob man nicht solch eine Vorschrift dann in den Artikel 108 mit dem Kontext, wie es im 21 dort angedacht ist, einfügt. Dann hätte man solch ein Mittelding geschaffen. Nur darüber muss man meines Erachtens nachdenken. Indem man es auf einfach gesetzlicher Ebene praktisch so hineinfasst, geht man in der Tat in das Risiko eben solch eines Verfassungsstreits hinein. Und die, soweit ich es sehe, überwiegende Kommentarliteratur geht mittlerweile davon aus, dass es eben neben der allgemeinen Verwaltungsvorschrift eben nicht solch eine allgemeine Weisung gibt, weil man es letztlich auch gar nicht voneinander abgrenzen kann. Und die überwiegende Anzahl der Länder, die nicht widersprechen, ist ja nicht deckungsgleich mit dem Bundesrat. Ich meine, darüber sind wir uns wohl einig.
Vielen Dank, Herr Professor Sehr. Jetzt Herr Dr. Vesper auf die Frage des Kollegen Spiller.
Auf die kann ich noch nicht richtig antworten, weil ich ja eigentlich erst auf Herrn Wieland warten muss, bis ich antworten darf.
Da haben Sie recht, dann nehmen wir den Professor Wieland, ziehen wir vor, obwohl Sie sich nicht zurückgesetzt fühlen dürfen, jetzt, wenn wir das so tun. Herr Professor Wieland, Sie haben das Wort. Auf die Frage des Kollegen Spiller.
Ja, Herr Abgeordneter, in der Analyse stimmen wir, glaube ich, völlig überein. Nur ich ziehe eine andere Schlussfolgerung daraus als Sie. Nach meiner Einschätzung werden wir auch 2019 nicht wieder zu Zuständen zurückkommen, wie wir sie 1969 hatten, als die jetzige Finanzverfassung beschlossen wurde. Es wird aufgrund des großen Zeitraums, der verstrichen ist in der Teilung Deutschlands, der die ostdeutschen Länder ganz eminent benachteiligt hat, wird es auch 2019 nicht dazu kommen, dass wir im Wesentlichen gleich finanzstarke, gleich wirtschaftsstarke Länder haben werden. Wenn diese Analyse richtig ist, dann stellt sich doch die Frage, können wir dann mit der Finanzverfassung, so wie sie jetzt besteht, die daraus entstehenden Probleme bewältigen? Und da habe ich Zweifel, weil die jetzige Finanzverfassung 1969 geschaffen worden ist in einer relativ harmonischen alten Bundesrepublik, wo man sagen konnte, im Prinzip kann man die bundesstaatliche Finanzverteilung ganz wesentlich auf das Aufkommen ausrichten. Und man hatte noch den Länderfinanzausgleich und zur Not Bundesergänzungszuweisungen für einen gewissen Spitzenausgleich. Damit bewältigen wir bis heute die Probleme, die sich für die neuen Länder und die ostdeutschen Länder ergeben. Neue Länder kann man ja wirklich nach 15 Jahren eigentlich gar nicht mehr sagen. Aber wenn Sie doch sich jetzt in die Lage ostdeutscher Länder versetzen, finanzschwacher Länder, hätten die unter den gegebenen wirtschaftlichen, finanziellen Verhältnissen, würden die einer solchen Finanzverfassung, wie sie jetzt ist, zustimmen? Ich denke, sie würden ihm nicht zustimmen, weil sie unter der gegenwärtigen Finanzverfassung ewig Kostgänger des Bundes bleiben werden. Sie werden immer darauf angewiesen sein, weil ihre originäre Finanzkraft nicht ausreicht, dass sie vom Bund Gelder bekommen, wie das jetzt über die Bundesergänzungszuweisungen geht. Und das führt dazu, dass wir praktisch im Bundesstaat eine Zweiklassengesellschaft haben. Und das scheint mir ein Grundproblem unserer Finanzverfassung zu sein und auch ein Grundproblem eigentlich des Zusammenwachsen Deutschlands. Man muss, wenn die Analyse stimmt, dass wir so unterschiedliche Länder haben, muss man die Finanzverfassung so ausgestalten, dass auch die finanzschwächeren Länder originäre Einnahmen haben, die ihnen im Prinzip es ermöglichen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und man kann die finanzschwächeren Länder nicht auf Dauer darauf verweisen, dass der Bund schon Aushilfe geben wird. Das widerspricht nach meinem Verständnis dem Bundesstaatsgedanken grundlegend. Und es diskriminiert in einer gewissen Weise auch ostdeutsche Länder, die ja schließlich für ihre Geschichte nichts können. Das setzt aber voraus, dass man die Finanzverfassung deutlich verlagert, weg von einer aufkommensorientierten Verteilung der Gelder hin zu einer aufgabengerechten Verteilung der Länder. Wir haben das jetzt bei der Umsatzsteuer, wo man versucht, indem man das pro Kopf verteilt, zu sagen, das ist ein gewisser Bedarfsmaßstab. Wir haben dieses Viertel, was verteilt werden kann. Wir wissen aber, dass das deutlich nicht reicht. Und darum müssen wir auf der allerletzten Stufe den Ausgleich schaffen. Und meine Vorstellung ist, wir haben jetzt, gerade weil bis 2019 eine gewisse Sicherheit besteht, haben wir jetzt ein Zeitfenster, wo man sagen kann, für die Zeit nach 2019 können wir das tun, was man 1990 aus Zeitgründen nicht tun konnte, was man vermutlich auch nicht getan hat, weil man ja gedacht hat, es werden blühende Landschaften werden. Man könnte jetzt in diesem Zeitfenster versuchen, eine Finanzverfassung, eine Finanzverteilung zu finden, die diesen neuen Gegebenheiten gerecht wird. Und das würde uns längerfristig von vielen Problemen entlasten. Das würde auch die Politik entlasten. Denn Sie können doch absehen, dass Sie ungefähr ab 2015 sich Gedanken machen müssen, was nach 2019 passieren soll. Und alles, was ich jedenfalls in diesem Bereich gelernt habe, ist, wenn Sie eine solche Reform machen wollen, müssen Sie entweder viel Geld in die Hand nehmen, damit Sie sagen, ich speise neues Geld ins System, dann kann ich eine Einigung erzielen. Oder Sie müssen es fern in die Zukunft machen, damit die jetzt Handelnden das verantworten können und sagen, also das wird entweder, ich bin nicht mehr verantwortlich oder es wird sich schon irgendwie regeln. Also deshalb wäre mein Plädoyer dafür, auch wenn ich sehe, wie problematisch das in politischer Hinsicht ist, aus Gründen der Herstellung der inneren Einheit auch auf finanziellem Gebiet, jetzt diese Aufgabe in Angriff zu nehmen und zu versuchen, eine neue Finanzverfassung zu erwirtschaften oder zu erschaffen, die auch finanzschwächeren Ländern eine Möglichkeit gibt, aus eigenen Einnahmen praktisch ihre Aufgaben zu erfüllen. Das wäre mein Anliegen.
Vielen Dank,
Herr. Ich würde den Bund selbstverständlich nicht auflösen. Ich denke, der Bund wird auch immer diesen Spitzenausgleich machen müssen. Es wird nie so vorhersehbar sein. Aber es sollte nicht das Schwergewicht der Finanzverteilung auf der allerletzten Stufe liegen.
Originäre Einnahmen sind dann mehr originelle Einnahmen insofern, als das über die Horizontalverteilung zwischen den Ländern laufen muss und dann bezogen auf die verschiedenen Steuerquellen. Herzlichen Glückwunsch.
So, vielen Dank. Jetzt hat abschließend das Wort Herr Dr. Vesper auf die Frage des Kollegen Spiller.
Ja, vielen Dank. Es ist natürlich sehr schwierig, eine Prognose, eine Projektion bis zum Jahre 2015, das war die ursprüngliche Frage, aber auch bis zum Jahre 2019 anzustellen. Wir haben sowas in unserem Institut nicht gemacht und ich glaube, wir werden uns auch davor hüten, eine solche Projektion aufzustellen. Man kann natürlich gewisse Szenarien durchrechnen, das ist völlig klar, um da dann auch die Implikationen für die handelnden Akteure zu erhalten. Ich möchte grundsätzlich Herrn Wieland aber zustimmen, dass die Erfahrungen zumindest, die wir bisher gemacht haben, dafür sprechen, dass bis zum Jahre 2015 oder bis zum Jahre 2019 von einem signifikanten Aufholen der ostdeutschen Länder eigentlich nicht gesprochen werden kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering ist. Das hängt insbesondere mit dem überaus starken Bevölkerungsrückgang zusammen. Das bedeutet natürlich auch, dass insbesondere die Finanzkraft der Kommunen leiden wird. Das heißt, die Kommunen werden nach wie vor nicht auf eigenen Beinen stehen können. Das ist ja die kommunale Finanzsituation, ist ja auch mit ein Grund, das wird immer wieder ein bisschen vergessen, wenn man über die Verwendungsdiskussion jetzt stolpert, ist ja mit ein Grund dafür, dass Solidarpaktmittel gezahlt werden. Bis zum Jahre 2019 wird der Nachholbedarf an Infrastruktur befriedigt sein. Davon gehen wir aus, jedenfalls in den wesentlichen Dingen. Da wird dann kaum mehr was zusätzlich fließen müssen. Aber wir werden grundsätzlich das Problem haben, eben einmal, wie weit sollen die ostdeutschen Länder grundsätzlich als finanzschwache Länder kompensiert werden? Also was gilt dann? Gelten die 95%, die 99,5% plus Ergänzungszuweisung? Das sind ja dann die Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Und wie sieht es eben tatsächlich aus mit dem Sonderbedarf, den ich dann noch für wahrscheinlich halte, unterdurchschnittliche kommunale Steuerkraft? Denn da müssen wir uns darauf einstellen, dass da auch der Bund in Zukunft noch tätig sein wird und die Länder natürlich auch, die Länder über den kommunalen Finanzausgleich. Also da sehe ich die Dinge eher skeptisch. Um mich jetzt nochmals kurz zu fassen, also bis 2019 wird es kaum zu einem Angleichen der Wirtschaftskraft und damit auch der originären Steuerkraft kommen. Und ein Sonderproblem werden noch immer die Kommunen darstellen, währenddessen der Nachholbedarf befriedigt sein wird. Danke.